Wenn ich nochmal vorstellen darf, das ist Harald König von Science and Computing, von der Science and Computing AG. Und er erzählt uns, wie man mit Strays tolle Sachen machen kann, um zu gucken, was im System gerade passiert. Harald?
Oh, 15:06, ich werde gleich ankündigen. Dieser Vortrag war angekündigt für 90 Minuten. In 24 Minuten habt ihr Pause. Ihr dürft dann auch gehen. Ihr dürft jetzt jederzeit schon Fragen stellen, wenn irgendwas unklar ist. Wenn mit der Strom nicht abgezogen wird, mache ich auch die Pause durch. Dann haben wir wenigstens eine knappe Stunde. Werden wir mal sehen. Wenn ihr keine Fragen stellt, ich kriege es trotzdem in einer Stunde, glaube ich, nicht durchgebrabbelt. Es wird ein Paper geben, das irgendwann auf der Webseite vom Linux-Tag wohl erscheint. Da könnt ihr das dann nachlesen, was es an netten Ideen gibt, was S3 für ein tolles Tool ist. Vielleicht ganz kurz, weil die Firma mir zahlt, dass ich heute da bin, auch Science and Computing hat sich mal in Tübingen gegründet. Wir haben 270 Mitarbeiter so ungefähr, die IT-Service machen im technischen Umfeld bei allem möglichen Sicherheit, Netzwerksysteme, inzwischen auch Windows, aber doch, ich glaube, immer noch Unix-lastig, Berechnungssysteme beim Daimler und so ein Zeugs. Ich mache da Software-Consulting in verschiedenen Ecken und unter anderem auch für alle möglichen Leute Probleme suchen. Oh, warum tut denn irgendwas nicht oder warum tut bei mir was nicht, wenn ich selber Bugs mache oder bei anderen Bugs mache. Selber, ja, Linux mache ich schon relativ lang. Vorher gab es schon Open Source mit Tech und noch früher Open Source bei uns in der Schule mit irgendwelchen wunderschönen Commodore-Systemen. Und irgendwann habe ich dann Linux angefangen, nachdem ich gemeint habe, Intel ist eine scheiß Architektur. Aber war halt dann doch eine Möglichkeit, schön an Unix ranzukommen. Habe relativ lang Grafiktreiber gemacht, momentan eher weniger. Ganz kurz zur Einladung, so, das war es eigentlich jetzt mit S3. S3 ist ein Tool für System Call Traces. Das ist schon relativ lang kenne, ist eigentlich irgendwie alter Wein in alten Schläuchen, aber ich stelle fest, das kennen ganz wenig Leute. Mit dem kann man einfach sehr viele schöne Sachen angucken, Probleme analysieren oder einfach auch nur verstehen, wie Unix, Linux intern so tickt. Und dachte, ich muss mal ein bisschen was dazu erzählen. Weil mit S3 man dann einfach so die System Calls für Dateizugriffe gucken kann, welche Datei wird wann wie geöffnet, welche Datei versucht überhaupt zu öffnen und solche Sachen. Wie laufen die Programme ab, wer ruft den auf? Man kann dann gucken, Datenfluss, also wirklich, was wird von Platte gelesen, was wird vom Netzwerk gelesen. Man kann dann auch Performance-Analysen machen, wenn man so Timestamps kriegt, wann hat er was aufgerufen, dann kann man gucken, wie lange braucht denn das eigentlich, wie lange braucht es, um im Kernel irgendwas auszuführen, wo hängt er denn, warum hängt er denn und solche Sachen, Statistiken spielen. Das ist einfach ein Tool, zum ersten Mal Daten kriegen und wenn dann zumindest ein Physiker Daten hat, dann kann man die dann korrelieren, analysieren, sonst irgendwas machen. Die wichtigsten Infos gibt es wie immer in Unix in Man-Pages. Kann man das also Man-S3, es gibt ganz, ganz viele Optionen und die meisten werde ich heute nicht erwähnen, mit noch viel mehr schönen Features. Da gibt es dann mal so einen Workshop von 1 bis 2 Tagen. Die Technik beruht auf ptrace, das ist ein System Call, den auch der Debugger der GDB verwendet. Wer sich dafür interessiert, mit ptrace kann man halt sagen, halt mir den Prozess mal an, tut da mal singen, steppeln, macht mal irgendwas und unter anderem gibt es ja eben auch die Technik, sag mir mal, wenn so ein System Call abgeht. Heute ein bisschen außer Konkurrenz, aber halte ich für wichtig zu erwähnen, es gibt auch ein Tool ltrace, das Library Calls traced. Also werden wir dann sehen, System Call ist wirklich was in den Kernel reingeht, sowas wie Open, Read, Write, Close und so. Ein Printf sehe ich da erstmal nicht, weil ein Printf in der libc erstmal in den Buffer reingeht oder so String-Funktionen, String-Copy, Strill-Len und sowas, das ist alles, was in der libc und in anderen Libraries passiert. Wenn man auf dem Level irgendwas angucken möchte, gibt es auch noch ltrace, das produziert noch viel mehr Output, aber für heute sind wir mit dem strace-Output schon gut bedient. So, erste Schritte. Jetzt alles weitere passiert eigentlich im X-Term. So ein bisschen vorzaubern, wer irgendwas nicht versteht, fragen, wer Ideen hat, was man noch S3 könnte, sofort melden. Im Wesentlichen sagt man einfach mal, S3 ist irgendein Kommando. Sehen wir gleich, wie das tut. Dann blubbert, dann lässt er den Emacs laufen, unter Kontrolle von S3, so ähnlich wie GDB oder Debugger Emacs. Und der zeigt mir dann, was der Emacs alles so treibt. Man kann mit S3 auch, nicht explizit, man gar nicht explizit, ist ein bisschen hässlich. S3 mit -p Prozess-ID, dann kann man einem schon laufenden Prozess sagen, zeig mir mal, was der Prozess alles macht mit -p. Wenn ich jetzt nicht weiß, welcher Prozess gerade mein HTTP-Daemon ist, kann man in der Command-Line sich die Prozess-ID suchen, noch ein -p davor schreiben, dann macht der S3-p die Prozess-ID vom HTTP-Daemon. Da blubbert ganz viel, werden wir gleich sehen, deswegen ist es manchmal ganz gut, sich den Output von dem S3, der auf Standard-Error kommt, in den Output-File reinzuschreiben, wobei es meistens besser ist, so kommt Output und Error, der Error von Emacs und S3 in Out-File. S3 hat eine Option -o, Output-File. So kriegt man dann das Geblubber von S3 erstmal in eine Datei, dann kann man sich den Emacs oder das, was man angucken möchte, erstmal in Ruhe laufen lassen. Das sieht auch den Output vom Emacs und kann dann im Nachhinein in aller Ruhe analysieren, was hat er denn gemacht, was hat er denn nicht gemacht, was waren seine letzten Aktionen, bevor er vielleicht gecrashed ist mit einem Segmentation Fault. Die zweite wichtige Option, wo wir jetzt gleich ein bisschen drum spielen wollen, ist, man kann dann sagen, ich würde gerne nur einzelne System Calls, traces minus minus E. Ich würde gerne nur die Open Calls sehen, wenn er versucht, eine Datei zu öffnen, welche Dateien. Man kriegt dann den Rückgabewert. Und solche Sachen werden wir jetzt einfach ein bisschen durchspielen, was man da alles Schönes machen kann. Da wollen wir nicht hin. So. Also mein wichtiges Arbeits... Doch, kann man das lesen? Größer geht's nicht, ihr müsst es lesen können, aber weiter vorkommen, hier vorne als Platz. So, also das erste Beispiel war einfach, man sagt irgendwie, ja, man sagt nur S3s, dann erklärt er einem so die wichtigsten Optionen zumindest, so die meisten Groß- und Kleinbuchstaben haben irgendwas zu bedeuten. Und dann kann man sagen, S3s, irgendein Kommando. Und auch da blubbert er einen schon ganz schön voll, das hat da oben irgendwo angefangen. Und er sagt einem, ah, ich habe jetzt bin PWD ausgeführt, weiß ich schon mal, okay, genau dieses Binary kann mal wichtig sein, wenn man gar nicht weiß, man hat mehrere Emacs hier rumliegen und sowas, man kriegt halt wirklich mit protokolliert, was im Kernel so da nach abläuft und macht Sachen. Meine Methode ist immer, wenn man Daten nicht so richtig kennt, Mut zur Lücke, da steht jetzt ein ganzen Haufen Zeug drin, der mir nichts sagt, Access, keine Ahnung, dann guckt, ah, aber Open verstehe ich, Open, irgendein Dateiname, hinten kriegt man dann immer einen Rückgabewert, das hat wohl gut getan. Hier war ein Open drin, oben irgendwas, eNoEnd, habe ich nicht gefunden. Da merken wir schon, das sucht er offensichtlich die Datei locally archive in irgendeinem komischen Pfad. Hat er nicht gefunden, dann probiert er einen anderen Pfad. Das sind so Sachen, die man ganz, ganz oft sieht. Ich suche irgendwas, mache irgendwas und werden vielleicht in vielen Pfaden. Was haben wir gemacht? Dann macht er hier zum Beispiel getcwd, das ist auch ein Kernel, get current working directory. Hier steht jetzt auch nur ein Pfad drin. Das ist, muss man jetzt wissen, was das Ding so im Einzelnen macht. Das ist jetzt, was der Kernel zurückgibt. Da hat offensichtlich jemand gesagt, ich habe 4096 Byte Platz und der Kernel hat mir zurückgegeben, wo ich gerade bin, in welchem Pfad. Woher weiß ich das? Das sind alles System Calls und wir sind in einem Unix-System. Man kann sich das alles dokumentieren lassen. Es gibt eine Manpage für, wo zwar drin steht, das ist eine Library-Funktion, Manpage Section 3, wo ja zunächst mal eigentlich die libc-Funktion drin, aber das geht eins zu eins durch auf den Kernel-Call, der eben genau einen Buffer gibt und eine Größe und dann schön zurückgibt als Rückgabewert, welches Current Working Directory wir haben. Das heißt, wenn man da dann irgendwas am Lesen ist, kann man zum einfach mal gucken, ah, okay, den String kenne ich, den Dateiname, der sagt mir irgendwas und dann kommt man schon ein bisschen rein und dann kann man so ein bisschen sehen, wie das geht. Dann hat er halt hier vom Kernel jetzt zurückgekriegt, da bin ich. Hier wird es mit write ausgegeben auf halt Descriptor 1, Standard Output, mit einem Zeilenende, der kam hier noch nicht mit drin. Der Kernel sagt natürlich nur den String vom Directory. Das write gibt noch ein schönes Backslash N mit hinten dran. Das waren 29 Zeichen. Und was hier jetzt drin ist, da blubbert halt jetzt genau das PWD-Kommando auf meine Konsole. Das ist der Output, der wirklich vom PWD kommt. Das mischt sich jetzt natürlich hier alles wunderschön. Wenn es dann kompliziert wird, macht man deswegen eh immer irgendwelche Output-Files, die in Unix ist alles kurz, auch mal einbuchstabig sein dürfen. Dann sehe ich hier jetzt nur, was das PWD wirklich macht und kann mir in Ruhe angucken, was das S3 gemacht hat. Dann sieht das Write auch wieder schöner aus. Und das, was hier rauskommt, ist im Wesentlichen so mehr oder weniger alles C-Syntax. Hier hinten kommt immer der Rückgabewert. Okay, irgendjemand hat gesagt, ich schreibe mir mal den String mit die 29 Byte raus und Kernel sagt zurück, ah, ich habe dir 29 Byte geschrieben. File-Descriptor schließen, fertig, irgendwie das war's. Und damit kann man halt jetzt ganz, ganz vielen Programmen so ein bisschen auf die Finger gucken, was man haben möchte. Moment. Und zum Beispiel gucken, jetzt muss ich schauen, ob das die Demos auch schön gehen. Ja. Wenn man das jetzt Ganze macht, Emacs, halt irgendwas. Ich habe ganz oft, mein Blups-Tool tut nicht. Letzte Woche ging das noch. Und ich habe ja gar nichts gemacht. Und dann geht es an. Dann ist immer drum, ja, wann wurde denn was, ist ein neuer Emacs installiert worden, was hat sich im System geändert, was könnte da irgendwie relevant sein? Dann kann man mal sagen, Harald guckt dann alles mit dem Emacs an, mit dem S3 an, gucken wir mal, was passiert denn, wenn man so ein Emacs startet. Ihr merkt im Hintergrund, da blubbert es einen voll und macht irgendwas, tut man immer ein bisschen zur Seite schieben und selbst wenn ich nichts mache, ist er die ganze Zeit beschäftigt mit dem X-Server und sonst irgendwas. Das ist richtig mühsam und wenn ich mit der Maus rumlaufe, dann da jetzt irgendwas zu sehen, ist schwierig. Außer vielleicht, dass man sieht, dass er sich nicht bewegt, wenn er jetzt mal anhält und irgendwie nichts tut, dann könnte es sein, er hängt, dann gucke ich mir die letzten Zeilen an, weil das Netzwerk nicht tut, keine Ahnung. In der letzten Zeile, ich kann jetzt nicht mit der Maus richtig hingehen, oder? Ja. Sieht man aber schon zum Beispiel, er macht einen Select mit irgendwie 0,5 Sekunden, da wartet er halt immer eine halbe Sekunde, dass was passiert, zum Beispiel, dass ich was tippen würde. Und alle halbe Sekunde, warum auch immer, wacht er auf und sagt, ich lebe auch noch. Aber so ist das unpraktisch, beenden wir den mal und machen deswegen im Wesentlichen immer, wir schreiben das mal in die Datei zum Angucken. Und dann startet er irgendwie, beenden wir den auch mal wieder. Und jetzt wollen wir wissen, was war mit dem Emacs. Da hat einer behauptet, gestern war der noch grün und heute ist der rot. Und jetzt haben wir in dem O alles drin, was der Emacs gemacht hat. Mal gucken, wie viele Zeilen sind das. Das sind jetzt immerhin 17.700 Calls. Da ist jetzt so das Problem, ja, Mut zur Lücke, was interessiert mich, muss ja wohl mit den Dateien zu tun haben, die der Emacs gemacht hat. Das heißt, man kann mal hergehen und sagen, grep open und guck mal, ich will jetzt nur irgendwas haben, was mit open zu tun hat. Und ich sehe, da sind alles so die open, open, open. Und wenn ich Glück habe, ist auch, obwohl ich nach oben gesucht habe, hat er den auch gefunden. Warum? Wenn man sich das dann blub. Da steht halt hier hinten open im Dateiname drin. Also grep gibt einem nicht immer so richtig das Zeug aus, statt irgendwas. Deswegen, wenn mich wirklich nur interessiert, welche Dateien der Emacs geöffnet hat, kann man sagen, gib mir mal nur den Open Call aus zum Beispiel. Okay, works. Gucken wir an, was da so passiert. Jetzt kriege ich tatsächlich erstmal nur noch die Liste von Dateien, die er irgendwie versucht. Und da merkt man auch, er versucht erstmal Libretline irgendwo zu finden. Oh, habe ich nicht gefunden. Dann guckt im zweiten Pfad, habe ich nicht gefunden. Guckt im dritten Pfad. Das sind alles so Pfad-Lookups. Irgendwann findet er hoffentlich, da hat er Libretline gefunden, das ist halt eine von den Chat-Libraries, gegen die das gelinkt ist. Wäre jetzt zum Beispiel schon interessant, ist das denn könnte ja jetzt sein, das liegt in meinem Home-Directory rum, dann habe ich zufällig eine Libretline liegen, und dann merke ich, die Libretline, warum liegen die beim Home-Harald rum, da gehört es doch nicht hin, könnte ja so ein Problem sein. Man kann sich das einfach mal durchgucken, was alles war. Manchmal fällt einem was auf, da sind immer noch Signale mit drin, ist aber erstmal nicht so schlimm. Könnte was mit Konfiguration zu tun haben, aber dann ist erstmal, ich will halt mal schauen, was sind denn neue Dateien. Das ist so eins von den Dingern. Das ist jetzt eigentlich dann der Vortrag, so ein bisschen, wie gehe ich mit Shells um? Auch nochmal zeigen. Da ist immer ein Open, Gänsefüßchen, irgendwas. Und mich interessiert immer so, das sind innerhalb von den Gänsefüßchen zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten auf der Shell, SED-Card, alles Mögliche. Ich hätte gerne in der zweiten Spalte von meinem Output, den wir da hatten, immer nur die zweite Spalte mit den Gänsefüßchen. Dann sollte man das richtig schreiben. F, Spalte 2, habe ich nur noch so die ganzen Dateien, die da drin standen und irgendwie das Gefrickel und Geraffel, die ich nicht haben möchte. Dann kann man mal da, was weiß ich, alles, was mit dem Slash ist, wird ja wohl ein Dateiname sein. Sind wir mal ganz großzügig oder kräftig, sonst irgendwie raussieht. Da ist ein Slash drin. Dann machen wir doch das anders. Wir können auch anders. Zum Beispiel so. Jetzt sieht es wirklich wie eine Dateiliste aus. Ich glaube, wenn jetzt einfach mal, das ist jetzt schön, jetzt kann man sich die mal zum Beispiel irgendwie zeitsortiert angucken. Und da war noch ein Verzeichnis mit dabei, also ich hätte die jetzt gern zeitsortiert, rückwärts mit, also Creation Date lassen wir das mal weg und D-Directory soll er direkt anzeigen. Das ist jetzt zeitsortiert, die neuesten sind unten alles das, was der Emacs geöffnet hat. Und da sieht man, 25. Mai, X-Authority, okay, das ist so Zeug, das beim X-Server dazugehört, mein DevTTY, sonst irgendwas, Pixmap, gucken wir mal nach oben. Da ist am 21. Mai tatsächlich was passiert, da habe ich wieder mal ein System-Update gemacht, könnte, wenn es jetzt tatsächlich anders war, dann kann man sagen, na okay, gucken wir mal nach. Meistens sieht man, dass das Zeug alles total Asbach ist und dass es damit gar nichts zu tun haben kann, dann kann man ja zum Beispiel in dieser Liste mal gucken, was denn so im Home Directory von den Leuten passiert? Er nimmt bei mir irgendwelche Fonts. Arial. Meinetwegen, aber das ist ja nun ein Problem, ob das hübsch oder weniger hübsch ist. Dann guckt er die Font-Config-Sachen an. Er guckt .emacs an. Da ist ja auch irgendwas drin, ja. Und so kann man dann eben rauskriegen, wann hat sich denn was das letzte Mal geändert? Ich habe den Timestamp schon weggeblättert. Mein .emacs, der ist vom 2. März. Wenn der Benutzer mir dann sagt, aber letzte Woche hat es noch getan, dann kann sein .emacs-File auch nicht liegen. Also einfach mal rauskriegen, was braucht es überhaupt, welche Shared Libraries sind drin. Jetzt kann ich ja in der Liste zum Beispiel hergehen, wenn mich wirklich interessiert, was braucht der alles, was zieht er an Plugins nach und sowas, kann man dann irgendwie grep lib, ich weiß nicht was, und gucken, die ist jetzt wieder zeitsortiert, was er denn so reingeladen hat und sich seine Gedanken machen. Viel einfacher ist natürlich, wenn das Ding crasht, dann kann man da immer gucken, was war denn die letzte Shared Library, was ist das letzte Config-File. Und relativ oft, wenn man sieht, ah, da hat er noch ein Config-File geöffnet, liest das vielleicht ein, schließt es auch wieder, dann macht es Bumpf, dann gucken wir doch mal in das Config-File rein und ganz oft findet man da interessante Dinge wie Binärmüll oder auch bloß ein Gänsefüßchen zu viel oder zu wenig. Und wenn dann der Input-Parser von dem Programm nicht richtig gut ist, dann macht es halt Whoop Segmentation Fault. Einfach so ein bisschen gucken, was läuft denn ab, Dateinamen. Was auch manchmal ganz hilfreich ist, wenn man ein Tool nicht kennt und das vielleicht nicht gut dokumentiert, ist halt morgen gab, nee, gestern. Freitag. Gestern gab es einen schönen Vortrag, so einfach Systemfehler suchen und sowas. Ich möchte meinen Emacs konfigurieren, weiß gar nicht wie. Und habe nicht hinter meinem Page gelesen, dass es da einen Punkt Emacs gibt. Da haben wir jetzt hier schon gesehen, also Crep Home Harald zum Beispiel. Es gibt so eine Möglichkeit, einen Punkt Emacs-Datei, ja, wenn man kennt, weiß man das natürlich, drin zu haben. Und so kann ich natürlich gucken, ah, der öffnet es und liest das. Jetzt bin ich aber mal gemein, ups, und schmeiß den mal weg. Also man sieht, Punkt, der hat wirklich das Ding geöffnet und gelesen und denkt sich sein Teil, da steht jetzt bei mir nichts Wichtiges drin. So, jetzt gibt es keinen Punkt Emacs mehr. Machen wir das gleiche nochmal. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, mit welchen Config-Files wird der Emacs so konfiguriert und will das rauskriegen und guckt mir die ganzen Opens an, was er macht. Und bei vielen Tools sieht man dann, ah, er versucht irgendwas zu öffnen, irgendein Config-File, bla, Emacs RC, keine Ahnung, irgendwie. Und dann sagt er halt, finde ich nicht. Bei Emacs ist das eben zum Beispiel, oh, da war gerade irgendwas verblättert. Er lädt ein GDK-RC, fragt mich nicht, ob sowas gut ist und lädt es nochmal und nochmal und dann manchmal gucken wir sowas auch mehrmals rein, wenn man das geschickt programmiert und noch ein Panko-RC, hat er auch nicht gefunden, gibt es mir auch nicht. Wenn ich jetzt aber nachsuche nach Punkt Emacs mit einem Slash davor, stellt man in Sets fest, er öffnet es ja gar nicht, hat er doch vorher gemacht. Und das ist, je nachdem, was man genau wissen möchte, ich habe gesagt, mach bloß die Open Calls. Und jetzt, wo es nicht rumliegt, öffnet es gar nicht. Und obwohl bei den anderen Sachen, und da gibt es dann Sagen, ich will nicht bloß die Opens, entweder man ist halt, okay, ich lasse wirklich mal alles mitprotokollieren und gucke mir wirklich alles an. Und dann wird man merken, Punkt Emacs, sage ich es eigentlich richtig. Den richtigen finden, hallo. Da. Er versucht es jetzt nicht zu öffnen, sondern er hat nämlich vorher schon einen Stat drauf gemacht, guckt erstmal bei den Dateien, die er versucht zu suchen, da merkt man auch, guckt erstmal, gibt es mein Home Directory überhaupt, gibt es einen Punkt Emacs ELC, das ist jetzt so die Suche, die halt im Emacs reinprogrammiert ist und ich hätte auch offensichtlich sowas hinlegen können, auf das er irgendwie reagiert hätte und dadurch, dass er den jetzt nicht gefunden hat, hat dann auch gar nicht versucht zu öffnen. Das heißt, nur nach den Opens zu gucken, wenn ich rauskriegen möchte, mit was kann ich denn ein Tool beeinflussen, wenn es mir darum geht, Config-Files, Settings, was auch immer, Defaults, Optionen zu machen, ist manchmal ein bisschen zu wenig gegriffen. Es gibt eine schöne Abkürzung dafür, statt nur zu sagen, ich hätte gern ein Open und ich will nicht alles geblubber haben, kann man sagen, ich hätte gern alle File-Operationen. Das ist so ein Meta-Opcode, der im S3 eingebaut ist. Da macht er Open, die Stats, sonst irgendwas und alles, was so mit Dateien irgendwie zu tun hat. Wenn man sich den dann anguckt, dann kriegt man eigentlich an der Stelle schon die ganzen wichtigen und interessanten Informationen, die man haben wollte. Punkt Emacs. Na. Und irgendwo ist dann auch wieder, da sieht man eben jetzt genau wie vorher auch, da ist nichts Spektakuläres passiert, außer dass man nicht so irre vollgeblubbert wird nachher mit dem ganzen X-Zeug. In welcher Reihenfolge macht man, wenn man so eine Liste anguckt, dann kann man sagen, okay, ich kenne ja auch, warum man das jetzt so oft probiert. Müsste dann Emacs-Source-Code reingucken. Und da kriege ich dann schon Ideen. A, wo holt er sich eine Konfiguration? B, wo legt er seine Logfiles ab? Wo kann ich Informationen finden, wenn das alles nicht richtig tut? So ein bisschen, wie man was zugucken kann, welche Dateien gelesen werden. Mal gucken, ob ich da ein schönes Beispiel finde. Wenn ich Dateien gelesen habe, dann ist ja manchmal auch bei einer Datei kann ich meistens nachgucken, das ist jetzt, aber ich kann immer gucken, was liest er denn ein, das ist ganz interessant. Hoffe ich. Zack. Readlink gilt nicht. Oder ich bekomme wirklich keine Reads. Kein Read. Dann gehört es nicht zu den File-Operationen. Dann kriegt man wirklich nur alles, was mit Dateinamen und sowas zu tun hat. Aber wenn man guckt, was er sonst beim. Ich hätte gerne jetzt mal irgendein Read gesehen. Dann sieht man, er hat da zum Beispiel jetzt irgendeine Shared Library geöffnet, liest sich mal die ersten paar Byte oder so wie groß wie das Ding halt gerade ist, guckt nach, ist das eine Elf-Datei, das ist das, was am Anfang passiert, und wenn es keine Elf-Datei wäre, sagt er halt, tut nicht. Bei den Config-Files weiter hinten, jetzt habe ich keine Textdatei geöffnet, würde man sehen, er liest die Datei rein und kann dann auch die Inhalte angucken, zumindest immer einen kleinen Krümel davon. Wenn es übers Netz geht, können wir gleich mal ausprobieren, dann kann man genauso hergehen und dann sehen, was er übers Netz reingekriegt hat. Einfach auf die Daten gucken. Oh. Netz. Gibt es hier keins? Oh, das ist zwar schade, aber. No Link. Okay. Auch nicht schlimm, dann machen wir das anders. Geht ja irgendwie. Okay, mein Netz tut nicht. Ich gehe im Browser her und will irgendwas machen. Ich will zum Beispiel sagen, was weiß ich. Schöner kleiner Browser. Ich würde gerne auf x.org zugreifen. Es hängt. Was ist denn jetzt eigentlich? Auch da kann man ja zumindest mal ein bisschen gucken mit S-Trace, was macht er denn Schönes? Wir werden zwar nicht sehen, wie WGET richtig funktioniert, aber Poll wartet irgendwie, ascendet. Jetzt Mut zur Lücke, man muss nicht arg viel wissen, dann ein bisschen lesen können. Da passiert irgendwo, blub, immer wieder mal, auf eine Adresse 1031 macht er irgendwas, Port 53. Ich habe die nicht richtig im Kopf, aber die könnte man dann inzwischen entsprechend nachgucken. Also da steht, ich mache was mit der IP-Adresse Port 53. Was mag das wohl sein? Sucht mal drin mal die 53. Domain-Name-Server. Ah, gucken wir uns das nochmal an, was da so passiert. Und da schickt er an den Domain-Name-Server eben www.x.org. Wenn man richtig hinguckt in meinem etc-resolve.conf, dann merkt man, dass die IP-Adresse, wo gerade sich versucht zu konnektieren, ist tatsächlich der Name-Server. Ich warte auf meinen Nameserver. Ich habe zumindest ein Nameserver-Problem. Jetzt habe ich schon verraten, ich habe mehr wie nur ein Nameserver-Problem. Ich komme gar nicht hin. Ja, das ist also zum Beispiel den hier. Der will mir nicht bloß keinen Nameservice geben. Habe halt einfach gerade kein Netz. Also so kann man dann sehr schnell einfach den Dingern mal zugucken. Warum geht denn jetzt gerade was nicht? Was macht er denn? Da hat er versucht, noch einen Connect zu machen. Hier sieht man sogar auch, ich schicke www.x.org. Dann lerne ich, es gibt einen Send-to-Call. Wird irgendwo was hinschicken. Wenn ich mehr wissen möchte, gibt es eine Manpage dazu. Und hat vorher, wenn man sogar hinguckt, nachgeschaut, in resolve.conf, da hat er ja die IP-Adresse ja gekriegt. Das heißt, zum einen sieht man halt wirklich so einen Prozess an, wie das geht. Nur ist, nehmen wir an, das war mein Firefox. Ich könnte es mit Firefox machen. Können wir einmal geschwind zeigen. So, hier geht plupp. Jetzt merke ich halt, oh, mein Tool hängt. Und dann gehe ich halt her, nehme mir eine zweite Shell. Na? Darf ich das schieben? Ich darf schieben. Sucht mir halt rein. Da ist mein WGET. Jetzt läuft es ja, ich will das ja nicht abbrechen und meinen ganzen Firefox mit einsetzen. Dann kann man da sagen S3-P. Plupp. Jetzt sagt er erstmal, da ist ein System Call. Passiert nicht viel. Jetzt habe ich schon ein Timeout gekriegt. Machen wir es nochmal und sind wir beim zweiten Mal ein bisschen schneller. So, kann man das auch so machen. Und jetzt sieht man auch eben die nächsten, das was schon abgelaufen ist, kann ich natürlich nicht kriegen, aber ich sehe zumindest, er schickt irgendwo ein www.x.org hin und nochmal, er versucht nochmal einen Connect auf den Server und dann merkt man schon, da geht irgendwas mit, kann ich das gleiche Spiel nochmal machen, und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man sofort, wenn er so Timeout macht und 60 Sekunden wartet, nehmt den Server. Und kann da einfach zugucken, kann mitkriegen, was gerade geht oder nicht geht, wenn man ein bisschen mehr wissen möchte, gibt es schöne Optionen. Oh, also jetzt hätte er gleich Pause. Und es darf jeder in die Pause gehen, der möchte. Manchmal ist es ganz interessant, informativ, einfach weil ich sehen möchte, wie schnell irgendwas ist. Oder auch, weil ich mit gewissen Zeiten, so, also wenn man das von Hand macht auf der Command-Line, also 60 Sekunden Timeout ist meistens ein Name-Server. Also wenn man so magische Zeiten hat, 5 Sekunden ist dieses. Man kann mit S3-T sich einfach immer vorne einen Timestamp mit dran geben lassen, dann sagt er 15:29:00. Die Uhr stimmt nicht, wenn wir eine Zeitsynchronisation machen. Und da sieht man, jetzt hat er 5 Sekunden gewartet, 10 Sekunden gewartet. Wenn man es genauer haben möchte, gibt man 2 Ts an. Dann kriegt man es in Mikrosekunden hinten dran, wenn das da etwas genauer wird. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch gucken, dann sieht man wirklich dum, 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 dum. Der Poll startet, der System Call Poll startet um irgendwas 15 Sekunden und 0,41 und 20, irgendwas geht er raus. Das heißt, ich könnte jetzt aus der Differenz zumindest ausrechnen, wie lange hat er denn den Poll gebraucht. Für Rechner hat man aber zum Rechnen hat man Rechner. Und mit, glaube ich, der Option Groß T Ist es wahr? Ja. Manchmal mache ich mal kurz so eine Leerzeile, dann sieht man nachher besser im Output, wo wir gerade waren. Kriegt man hinter jedem System Call mit einem Groß-T in Spitzenklammern noch zusätzlich die Information, wie lange er im Kernel drin war, dann macht das S3 einen Timestamp vor dem Kernel. Das ist immer der Timestamp, wann er in das Close reingeht. Und 37 Mikrosekunden später, da ist natürlich viel Overhead, weil der Prozess, der läuft, der das S3 sich unterhalten müssen. Das kostet alles ein bisschen, also es wird ein bisschen langsamer, dann schreibt noch was auf Platte, wenn man sagt, mach das mal alles. Aber halt relativ kurze Zeit später war das Close draußen. Aber hier sieht man jetzt zum Beispiel, das waren die 5 Sekunden. Das heißt, wenn ich sowas alles in den Output reinlaufen lasse und einfach wissen möchte, warum braucht denn so ein Programm so lang? Außer geht heute alles so langsam, was ist denn das eigentlich? Dann kann man das einfach mal mit Timestamps dann in die Datei schreiben lassen. Jetzt müssen wir halt ein paar Sekunden warten. Und dann entweder die Timestamps analysieren und sich das angucken, was man mit den Dingern so machen kann. Na, ich breche es jetzt nicht ab. Einmal geschwind den zu Ende machen lassen. Kannst du dann mal zeigen, S3 hat auch die Möglichkeit, 3 Ts anzugeben. Dann kriegt man den Timestamp richtig schön in Dezimalsekunden, Unix-Zeit-Sekunden seit 1970. Mit denen kann man dann bequemer rechnen. Ja, jetzt kann ich wirklich hergehen und sagen, nein, so darf ich es nicht machen. Wenn ich die Zeitdifferenzen wissen möchte, wie lange hat denn das gebraucht, dann nehme ich die Zeit und ziehe die von der Zeit irgendwie ab. Und dann war das irgendwie 40 Mikrosekunden. Mit Tag, Monat, Jahr und so Zeug rechnet sich das halt ein bisschen später. Schön, der ist durch. Gucken wir da mal rein, was da so alles kam. Also vorne der Timestamp, Stunden, Minuten, Sekunden und Mikrosekunden und irgendwo weiter hinten kommen immer die spitzen Klammern. Und also da geht es immer los. Und im Normalfall, jetzt so ein bisschen Handwaving, jetzt kann man das mal sortieren. Ich will einfach wissen, was hat denn so lange gebraucht? Sortieren wir mit dem Trennzeichen, spitze Klammern. Ich hätte gerne mal nach der zweiten Spalte numerisch sortiert. Fupp. Und dann macht er das gar nicht, weil hier noch spitze Klammern drin sind. Aber Pech gehabt. Aber, also, muss es zeigen. Jetzt hat er gesagt, er sortiert. Meistens ist bei der Spitzenklammer, das ist die erste Spalte hier vorne, das ist die zweite Spalte da hinten. In Sonderfällen, das hätte jetzt numerisch sortiert sein sollen, aber da hinten kommen ganz kleine Zahlen. Liegt einfach daran, dass hier die zweite Spalte hier beginnt mit 0 und sonst was. Aber im Normalfall sieht man hier jetzt schön die 5 Sekunden, die sind nach hinten gekommen. Ist das numerisch? Nein, ist es nicht. Und warum? Weil man hier sort, in dieser Syntax fangen die Spalten mit 0 an zu zählen, mit minus k fangen sie mit 1 an zu zählen. Aber auch das kann jemand, und klappt doch. Er sucht nach der Spitzenklammer. Das heißt, jetzt sieht man, sortiert nach, wie lange bin ich im Kernel geblieben, die ganzen Calls, und dann merkt man, da gibt es so ein paar Calls, da hat er 5 Sekunden gebraucht und die anderen waren alle ganz schnell. Und dann merke ich, also zumindest, also an der Stelle habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal 5 Sekunden verbraten und das ist das, was mein Ding, der Timeout im Wesentlichen gemacht hat. Alles andere ging schnell. Da merkt man wirklich, dass die Zeit im Kernel verloren gegangen ist. Sonst kann man natürlich einfach die Differenzen von Timestamps hier vorne machen mit irgendwas, was rechnet, Perl, Python, AWK, keine Ahnung, und dann sehen, zwischen welchen zwei System Calls hat er denn die Zeit verloren. Ja, das ist, nehmen wir mal, zeig das mal. Machen wir anders. Wir nehmen die Zeit T, also wir haben da die Zeit O, und damit es besser tut, werdet ihr gleich merken, tun wir mal die Doppelpunkte durch Leerzeichen ersetzen. Dann habe ich in der dritten Spalte einfach meine Sekunden, das reicht mir für das, was ich jetzt demonstrieren möchte. Und um irgendwas ein bisschen grafisch zu kriegen, finde ich immer GNUplot ganz hübsch. Und da kann man einfach sagen, plot mir doch jetzt mal zum Beispiel die Zeit, die ich da habe. Ich will jetzt bloß die Zahl hier einfach mal sehen, was da so passiert ist. Und gib mir die dritte Spalte aus. Zu breite Finger. Missing operator after TR. Ein Quoting-Problem in Gänsefüßchen. Das ist ein anderer Vortrag. So. Set. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Set Grid. Set. Braucht man nicht, aber es sieht schöner aus. Und dann will ich nicht diese, sondern ein X11-Output haben, mit dem ich besser umgehen kann. So. Was jetzt hier passiert ist, einfach die Sekunden und Mikrosekunden, die ersten 500, irgendwo oder knapp 600 Mal hat er immer gesagt, das war um 25 Punkt irgendwas Sekunden. Ich kann dir mal zeigen, was der Output jetzt wirklich ist. Und hier an der Stelle ist was passiert. Ja? Das heißt, da hat er jetzt plötzlich von diesen 28, irgendwas Sekunden auf 34, was weiß ich wie viel raus. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und genau gucken mit meinem Knublatt. Das war zwischen dem 652. und 653. Da ist die Zeit verloren gegangen. Ja? Was auch immer. Und wenn ich mir mit Knublatt so die Timestamps angucke, wenn es mir darum geht, warum haben wir so lange gebraucht, dann brauche ich jetzt bloß wieder meinen Output angucken. Ich weiß, in Zeile 632, ...632, da zeigt mein Knublot an. Da ist irgendwas passiert, dann gucke ich Zeile 632 an. 31, habe ich 32? 52, dankeschön. Eine Zeile weiter. Und da finden wir dann tatsächlich, ohne dass wir jetzt vorher gespickt und irgendwie haben, das, was die, da sieht man halt, wenn man jetzt von den Timestamps anguckt, da war das 28, 33. Das heißt, zwischen den beiden ist was passiert, weil es muss ja nicht sein, dass die 5 Sekunden im Kernel verbraten würden, da würde ich das mit S3 nicht direkt sehen. Könnt ihr jetzt sagen, mein Programm rechnet 5 Sekunden, denkt sich was ab, hat eine Konfigurationsdatei eingelesen, da steht was Gruseliges drin, muss hier, ja? Diese Beispiele und andere Sachen sind in dem Paper mit drin, was es dann hoffentlich irgendwann geben wird. Also das, ob das alles mit drin ist, weiß ich nicht. Ich kann auch die History zumailen. Aber also, das ist eigentlich ein anderer Vortrag. Das ist dann so ein bisschen Einführung in Shell und die 1000 lustigsten Tools, die es da so gibt. Weil das ist ja jetzt bloß Data Processing mit 70er-Jahre-Methoden. Aber halt einfach, da sind Timestamps drin und wie immer man das jetzt anpackt, da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann was anderes Schönes machen, kann man euch noch schön zeigen, wo kriege ich das am schnellsten her. Ich habe ein Akroread irgendwo laufen, PCREP. Irgendwo im Hintergrund läuft gerade mein Akroread noch. Den kann man ja auch mal gucken, was macht denn der alles Hübsches. Der zeigt ihm noch die Folien irgendwo auf dem Screen an. Der ist total beschäftigt gerade, irgendwie die Folien, wahrscheinlich weil er da so intensiv drauf guckt. Ist jetzt schlecht lesbar. Aber das macht erstmal gar nichts. Also sieht man zum Beispiel, das liegt am X-Protokoll, wenn man X macht, dann guckt man immer auf den Timestamp und macht ganz oft get time of day. Ist gut. Dann machen wir mal sowas, get time of day. Und ich will jetzt bloß die get time of days haben. Klappt? Klappt. Das ist jetzt irgendwie ganz hübsch. Und das sieht man halt, macht er ganz oft, wie oft macht er das denn eigentlich? Da vorne steht der Timestamp dran. Jetzt interessieren mich nur die ganzen Sekunden zum Beispiel. Das heißt, mich interessiert jetzt mal bloß die erste Spalte bis zu einem Punkt. Da kommen jetzt eben ganz oft Blues 61, 62, 63 und noch ein schönes Unix-Kommando. Unix, zähl mir die mal. Also macht jetzt immer Unix und zähl die irgendwie. Und dann sieht man, pro Sekunde kommen da ziemlich genau 130 Get Time of Days. Also wenn man halt irgendwie Zahlen hat, kann man die mal zusammenfassen, sortieren, sonst irgendwas machen, Statistiken. Jetzt könnte ich noch die letzte Sekunde wegschnippeln. Und wenn das könnte sich ja jetzt mal ändern, das Pattern. Der macht immer 130 pro Sekunde. Und ich muss mal gerade die Akku jetzt suchen. Und wenn man sowas dann beobachtet, dann mag es da ja einen Grund. Wir suchen mal wieder die Folien. So, lassen das nochmal laufen. Und jetzt bin ich nochmal gespannt, wenn ich jetzt hier meine Folien rumblätter. Also das ist genau das Paper, was es dann als PDF hoffentlich gibt, da sind vorne die Folien irgendwie drin und hinten gibt es dann so das, den Vortrag habe ich bei der Google, ihr seht gerade eh nicht, wo ich klicke, und da kommt dann auch irgendwie so ein Tech-PDF dran. Wenn ich jetzt hier drin rumklicke, ändert sich nicht wahnsinnig viel. Schade, ich muss reinklicken. Da, jetzt arbeite ich mein Akku, jetzt sind schon 54 getimed, auf wer jetzt wirklich X-Zeugs macht. Und so kann man einfach jetzt zum Beispiel ein bisschen Timing, Performance, sonst irgendwas machen. Vielleicht ist das Ding ja auch bloß deswegen so langsam, weil er 150 Mal in der Sekunde auf die Uhr guckt. Weil Get Time of Day in Unix, im Allgemeinen in Linux, im ganz Speziellen, ein sehr einfacher und schneller System Call ist. Da haben sie schon, weil das so viele machen, auch das X-Protokoll. Da passiert nicht viel, außer ein Kernel rein, ein Integer zurückgeben, gut ist. Das also kostet nicht wirklich heu. Aber es ist ein System Call und wenn allein das, wenn er sonst nichts macht, dann kann man sich natürlich 5000 System Calls pro Sekunde auch sparen. Mal gucken, was haben wir denn so noch an Stichworten, was man mit S3s Schönes machen könnte. also auf Dateien, Dateinamen erstmal gucken. Ah, man kann, was zum Beispiel auch schön ist, weg, aber jetzt auch ganz weg, egal. Was manchmal ganz nett sein kann, ist, halt, hängt immer davon ab, was ihr an Freizeit oder Problem habt. Etc. Passwd. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Datei ausgebe, ja, dann sehe ich halt, dass hier der cut etc. Passwd Output ist und damit man das trennen kann, Datei nehmen und angucken. Also jetzt ist Output. Machen wir bestimmt noch was anderes. Cut. Mal gucken, das ist vielleicht auch was Schönes. Ich hoffe es. Schade. Wie zeige ich das? Zeige ich nachher. Gucken wir erstmal da rein. Also, habe Cut aufgerufen, der macht irgendwas mit PassWD, wenn ich das schon weiß. Der öffnet EDC PassWD, dann sieht man, war der Fall Descriptor 3. Wenn man dann wirklich weiß, mir geht es um das, dann muss man erstmal nachgucken, welcher Fall Descriptor ist es, und dann kann man suchen, irgendwas mit 3 Komma. Dann macht er erst noch ein F statt drauf und vor allem er liest jetzt hier zum Beispiel vom File Descriptor 3. Das heißt, da kommt Output rein. Jetzt sehe ich da bloß ganz, ganz wenig von dem, was da eigentlich kommt, und man könnte es auch ändern und sagen, gib mir mal ein bisschen mehr von den Strings aus. Also oft ist 9 und dann sehe ich schon relativ viel, was da passiert. Und wenn ich den ganzen Inhalt angebe, gebe ich halt ein paar 9 mehr an. Da sollte man eine 64-Bit-Maschine haben, bei der 32-Bit, glaube ich, irgendwie so. Da merkt man jetzt auch von diesen Shared Libraries, wo das vorher so noch lesbar war, da liest er halt auch ein Stück mehr rein, weil er einfach zum Punkt, ist denn das eine libc, die er anfangen kann, das interessiert uns jetzt mal nicht. Wir suchen jetzt wieder nach passwd, da ist das open. Und jetzt kommt halt der read-call, das ist jetzt ein bisschen unlesbar, jetzt ist wirklich der String, der geht hier los und geht und geht und geht. Und er hat jetzt wirklich von diesen, hat alle 3230 Characters da irgendwie mit drin. Das ist wirklich alles, was er gelesen hat. Das heißt, ich kann wirklich schön im Prozess zugucken, wenn der zum Beispiel auch läuft und ich den nicht intercepten möchte, was er von der Datei gelesen hat oder auch was über das Netzwerk kam. Das hätte ich jetzt vorher gern vorführen wollen. Der Link ist immer noch nicht da. Wenn ich ein WGET mache, dann sehe ich wirklich, was kommt von der Webseite rein zum Beispiel. Ja, wenn das mal klappt, dann kann ich sehen, da macht er ein Read drauf und dann kommt dieses HTTP-Zeug und irgendwas und kann dann dazu gucken, meine Gedanken machen. Man kann dann irgendwie das auch wieder rauskrabbeln und sagen, zeig mir einfach mal die Reads. Dafür ist jetzt mein Weg jetzt. Jetzt machen wir das mal so, dass er gar nichts sieht wahrscheinlich. Und es ist immer noch zu klein. Also da oben ist irgendwo das Read. Hat so keinen Wert. Das ist aber nicht wahnsinnig schlimm. Machen wir es wieder groß. Diese Syntax. Und er gibt es ja nachher auch aus. Deswegen ist das Write sogar eine einfachere Variante. Oben steht jetzt irgendwie Write drin. Write, auf Fall Descriptor 1, ein Riesenstring. Das kann man jetzt in ein C-File reinschreiben, blub, schreibt main drüber mit N, weil das ist ja alles irgendwie C-Syntax. Das ist jetzt nicht so richtig wie normales write funktioniert, weil da sagt man einfach, mach's. Mein C-Programm ist zu Ende. Wenn ich sowas habe, kann ich das übersetzen. W mit spitzen Finger oder irgendwas habe ich falsch gemacht. Write 1, 10. Habe ich die nicht? Oh, danke schön. Oh, die Schrift ist groß genug, ihr seht's. So. Das ist jetzt natürlich wieder ein total primitives Beispiel, aber und jetzt kommt genau dieser Output auch wieder raus. Schöne Spielerei. Kann mal total nützlich sein. Ich kann das IO-Pattern von einem Prozess einfach mal beobachten. Ich kann erstmal die Timestamps gucken, wann liest er was, warum liest er was, nach dem Motto tut irgendwie nicht. Wir hatten mal ein Problem mit LFS, dass ein bestimmtes Programm ganz komisch langsam war bei einer bestimmten Operation und hat sich aber nicht richtig eingrenzen lassen, und mit Testsystemen, mit Testprogrammen haben wir das nicht hingekriegt, genau dieses Last-Pattern hinzukriegen, dass das langsam wird. Und dann haben wir halt sowas gemacht, einfach mit S-Trace alles mitgetraced und jedes Write genau, weil der hat mal lang und kurz und jetzt, in der Gegend rumgesiegt. Wenn man einen Linker hat, wenn mit linken Programmen zusammengelinkt wird, passieren ganz komische Schreibreihenfolgen und es war unendlich langsam. Und dann haben wir genau die gleichen Byte-Reihenfolge, ich schreibe hier 10 Byte und hüpfe hin und irgendwas zusammen gemacht und kann diesen Ablauf reproduzieren. Und zur großen Überraschung war das immer noch schnell. Also selbst wenn ich nicht sage, ich schreibe das am Block, sondern ich mache genau das gleiche, war immer noch schnell, kann man Timestamps nehmen und wirklich sagen, oh, da hat er ja aber immer noch ein paar Millisekunden dazwischen gedacht, und erst wenn diese kleinen Waits reinkamen, dann war im NFS irgendwie was anders, dann hat er ein paar Millisekunden Luft geholt, hat dann die Daten schon mal übers Netz einzeln von den Writes gegeben und es wurde unendlich langsam. Solche Sachen kann man mal angucken, kann versuchen, irgendwas zu reproduzieren, indem man da dann sagt, na, habe ich hier gelesen, habe ich da gelesen. Einfach indem ich Informationen kriege und dann entweder analysiere und gucke, was denn da so abgeht, mir Informationen rausziehe, was da so geht. Ein anderes schönes, aber das ist ein Vortrag, den es vielleicht nächstes Jahr gibt, ist mal zum Zeigen, wie mache ich das? So, ich habe hier meine ganz normale Shell zum Zugucken. Man kann jetzt dieser Shell auf die Finger gucken. Wer ist das da? Nennt sich. Einfach nur so für, man merkt, diese Shell da unten hängt im Read und File Descriptor 0 ist Standard Input. Und ja, wenn ich jetzt da unten auf ein E tippe, dann sieht man, aha, das Read kommt zurück, hat ein E gekriegt, dann gibt es das E aus, damit ich da unten ein Echo habe, jetzt wartet es wieder. Und tippe da so ein bisschen Echo, so. Habe jetzt Echo Hallo getippt, die kommen einzeln zurück, wenn ich jetzt hier Return drücke, dann kann ich dieser Shell zugucken, da ist jetzt wieder ganz viel Signalzeug, gibt es eine Option, die irgendwo mit in der Mainpage drin steht, um dieses ganze Signalgefrickel wegzukriegen, das man nicht haben möchte. Und dann sieht man unter anderem hier, dass er beim Write, das schon, der gibt meinen Prompt wieder aus und irgendwo ein Stück weiter oben schon wieder weggescrollt, kam dann das Echo Hallo. Wobei Echo jetzt ein internes, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ganz wichtige Option, die man ganz, ganz oft braucht, ist die Option minus F. S dreist defaultmäßig nur diesen Prozess und keinen anderen. S3, wenn ich jetzt tippe. Wenn ich jetzt Emacs aufrufe, dann sieht man zwar, dass der Emacs startet, aber ich sehe hier überhaupt nichts von dem Emacs, das rumblubbert und sowas, weil dieses S3 ist nur die Shell, die da unten ist und die hat gerade nichts zu tun, weil die ja nur auf den Emacs wartet, die macht gerade Wait. Und Wait heißt, warte mal, bis dein Child-Prozess der Emacs beendet ist und jetzt blubbert die Shell wieder weiter. Wenn man möchte, dass man nicht nur den Prozess, den man da hat, dreist, sondern alle, die da neu gestartet werden als Kinder mit Fork und Exec und sonst irgendwas, dann muss man minus F angeben. Und dann macht er ein Follow auf alle Kinder. Und wenn ich das dann mache, hier ist Return drücke, kann ich zum Beispiel auch sowas, damit es nicht so arg viel blubbert, bin PWD oder Echo. Jetzt müssen wir ein bisschen hochscrollen und Mut zur Lücke haben. Wer sieht es zuerst? Right, Local Name und irgendwo ist dann Exec Call. Da macht er wirklich den Exec. Da ist vorher ein paar Sachen passiert. Im Paper ist es schön beschrieben. Da kann man mal lernen, wie ein Prozess gestartet wird in Linux. Gehe ich jetzt nicht arg drüber. Dieses Konzept, ich mache jetzt einen Fork, ich mache einen neuen Prozess. Da sieht man jetzt plötzlich, dass da vorne Prozessnummern drin stehen. Das da oben ist meine Bash und jetzt mache ich hier einen Clone oder traditionell Unix Fork. Ich habe jetzt die Shell und den neuen. Das ist der neue Prozess, der schreibt dann immer von dran, ist dann 9039. Der nächste Vortrag geht in 11 Minuten los. Ich bin dann auch hier bald fertig, aber falls ihr schon wechseln wollt. Und kann dann eben zugucken, was da so alles geht. Das ist jetzt meine Shell mit dem alten Prozess, das ist das neue. Und der ruft dann irgendwann das BIN-PWD auf und gibt dann auf Open Close. Da war er dann schon irgendwo oben drüber. Ach so, wenn es über den Bildschirm blubbert, dann finde ich das relativ schlecht lesbar. Auch das ist ein Vorteil, wenn man so eine Datei hat, dann kann man dieses Line-Wrapping abschalten und sonstige Sachen machen. Ist auch ein Aspekt, den ich unheimlich viel nutze, wenn man dann wirklich gucken kann, wer ruft was und wie auf. Da kann man im ganzen Shell-Skript natürlich mit zugucken. Zum Beispiel, ich möchte einen Akku-Read starten, den habe ich vorhin mal kaputt gemacht. So eine klassische Option, die ich immer verwende, ist F, nimm alle Forks und sonst was mit, verbose, da kriege ich ein paar mehr Informationen, mache mal ein Output-File und dann will ich ein bisschen mehr sehen. So die ersten 99 Byte von jedem String ist irgendwo gut und dann können wir sagen, ich hätte gern irgendwie ein PDF oder alle PDFs oder sowas. Ja, starten wir die Acrobat-Reader. Wieder neu, das ist einfach, dass man irgendwas tut. Oh. What is being repaired? Aha, auch nett. So, okay, Acrobat hat seine Schuldigkeit getan, können wir wieder beenden. Kann ich ihn beenden? Ja, er sucht noch ein bisschen nach Fonts, hier gibt es so viele Fonts. So, jetzt haben wir einen richtig schönen großen File, das sind wie viele? 20 Megabyte. Einmal Acro-Read starten 210.000 System Calls. Wie gesagt, immer ein bisschen Mut zur Lücke. Aber jetzt könnte einen ja zum Beispiel interessieren, einfach was wird in welcher Reihenfolge gestartet. Das heißt, wir waren erstmal. gucken da rein, was da ist. Und dieses execve habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist das, wie er irgendwelche Kommandos aufruft. Und so kann man jetzt in chronologischer Reihenfolge über viele Prozesse, da fand ich mal die Prozesse, die erstmal ruft der User bin akkurat auf. Ich habe jetzt schon die Line-Wrappings gemacht. Hinten steht immer, ob es überhaupt geklappt hat. Ich schalte es nochmal ab. Das ist zu lang. Gehen wir wieder zurück, damit man ein bisschen sieht, um was es erstmal geht. Erst wird User bin akkurat gestartet. Der ruft dann mal an xdby-info auf. Und jetzt ist das auch richtig Multitasking, so ein JavaScript. Es kann durchaus sein, dass die konkurrent gleichzeitig machen. Ich habe ja auch mehrere Cores heutzutage. Aber das ist so grob die Sequenz, die abläuft. Und so kann ich dem JavaScript auf die Finger gucken. xdby-info, das muss man jetzt eben die Manpage für execve lesen. Das ist erst das Programm. Und hinten kommt die Command-Line. Da sieht man zum Beispiel die Command-Line von dem akkurat. Oh, das ist... dem Akkurat, das ist das argv0, das kommt, also vorne ist das Programm, was wirklich aufgerufen wird, und es wird aufgerufen mit dem Programmnamen Akkurat und dann ein paar PDF-Files, weil ich Standpunkt.pdf gemacht habe. Das xdby-info hat gar keine Option, die würden hier kommen. Was hinten dran ist, ist das ganze Environment. Wenn ich jetzt wissen möchte, was kriegt er als Environment übergeben, kann ich das da nachlesen. Gibt schöne Pfade, Konfigurations-Environment-Variablen, auf die es vielleicht reagiert, keine Ahnung. Dann macht irgendeiner einen grep auf xinput-extension. Das heißt, da macht einer offensichtlich xdby-info, macht genau diesen. Können wir mal. Und so kann man da wirklich durch die ganzen Skripte und Binaries alle gucken, wer ruft was auf, was gibt es für lustige Optionen und ja, da kam zum Beispiel was. Wo kam das her? Können wir uns dann auch mal angucken. Und kann so dann schön in Ruhe nachvollziehen. Das steht hier zum Beispiel in diesem Input xdby-info mit drin, was mein xv an Extensions so hat. Und kann so richtig schön gucken, wer ruft wen auf, mit welchen Kommandos. Da wird irgendwo mal was weggeschmissen. Ja, wenn mein Home-Directory jetzt leer ist, dann ging vielleicht bei dem Kommando was schief. Jede Menge Möglichkeiten, einfach zu schauen, was abläuft. Und wie gesagt, wenn man dann da ein bisschen ins Detail reinguckt und interessiert ist, dann findet man auch so Sachen, die man erst nicht kennt, mit mmap, mummap, mprotect, und dann kann man einfach mal sagen, ah, interessiert mich aber jetzt doch mal, was das immer alles ist, und guckt sich das alles an und kann dann ein kleines C-Programm reinschreiben und so dann peu à peu kennenlernen, weil es genau dokumentiert ist, wie starte ich denn ein Programm. Ich bin immer so drüber weggegangen, da passieren so Sachen, er guckt in einen LD-Preload rein, er holt sich irgendwie Libraries. Das sieht man alles richtig schön schon, wie so ein Prozess hochstartet, wie er sich dann die Lib, ich weiß nicht, was alles lädt, welche Lib in welche. Irgendwo kommt erstmal die libc daher und die libreadline und curses und keine Ahnung, was die alles machen. Und kannst über ganz viele interne, ob das jetzt File.io ist, ob das Netzwerk ist, da kann man gucken, wie baue ich da ein Netzwerk auf, was macht mein Apache beim Starten, Stoppen, sonst was. Auch da sieht man, auf welche Sockets alles sind, wenn einen sowas interessiert und vieles andere Zeug. Also auf der Schnittstelle zum Kernel hin kriegt man irre, irre viele Informationen, die einem einfach bei der Fehlersuche, beim Lernen vom System, bei allen möglichen Sachen helfen. Und wie gesagt, so etwas Ähnliches gibt es mit L-Trace für Libraries. Viel, viel mehr Output und auch nicht immer hilfreich. Es gibt dann schöne Kernel-Tools, die so ähnliche Sachen dann im Kernel drin machen. Das ist dann noch größeres. Aber das S-Trace finde ich nach wie vor, also bis aufs Kaffee kochen so richtig die Wucht in Tüten. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, weil der nächste Vortrag fängt gleich an. Und wie gesagt, also dafür muss es demnächst dann hoffentlich auf der Linux-Tag-Webseite die Folien, also mehr das Paper, die Folien, da steht nichts drin. Die History, ich weiß nicht, ob es richtig viel hilft. Könnt ihr gerne haben, das ist, also, ja, wir speichern die jetzt mal hier ab. Das ist auch was, das mache ich ganz oft, also die heißen bei mir dann immer, wenn wer mich kennt, irgendwie, ups, sorry, irgendwo lasse ich, da, Caps Lock ist gedrückt. Output-Files heißen immer groß O irgendwas und Histories heißen immer H1, 2, 3. Wenn man das nämlich mal wo gemacht hat, da kann man auch nach Jahren gucken, ach, da war doch in dem Verzeichnis, habe ich dieses und jenes Problem und kann wirklich nachgucken, was habe ich denn da nachgemacht. Und brauche das Zeug dann bloß irgendwie in einen .sh reinkopieren, ein Shell-Skript draus machen. Ich gehe relativ viel mit so Shell-Scripting her. Histories sind schon gut und melde ich auch gern zu. Und letztes Wort dafür. Also entweder, wenn es das mit dem Linux-Tag-Webzeug nicht so klappt, eine Mail an könig@linux.de oder könig@science-computing.de schicke ich dann auch zu. So, noch Fragen? Ihr habt euch sehr zurückgehalten, total erschlagen. Ach.
Also es ist noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Also traut euch. Ja, wir gehen jetzt los.
Hast du einen schönen Trick für Probleme, wenn das S-Trace, das Schreiben des S-Trace halt die lokale I.O. überlastet? was man da machen kann? Also wenn man auch nicht genug Memory hat, um ein bisschen Memory zu schreiben?
Eine schnellere Platte nehmen. Eins, was hilft, ist dann im Zweifelsfall wirklich sich drauf auf das beschränken, was man haben möchte. Also wenn man nicht den ganzen, das ist ein Riesenproblem. Also wenn man irgendwas, was intensiv arbeitet, dann kann dieses S3S-Output tatsächlich mit mehreren 10 bis 100 Megabyte pro Sekunde, also ein Gigabyte-Output ist gar nichts dagegen. Und wenn man dann weiß, ich will wirklich nur den File-IO haben und nicht den Inhalt von Dateien, dann würde ich minus E File oder wirklich minus E, um auf das beschränken, was man haben möchte, oder versuchen auf den Prozess, dann geht es schon auch. Vielleicht eins, was auch wichtig ist mit diesem Follow, aber man Patch lesen ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja, also dafür allein schnellere Platte oder übers Netz, denn dann gar nicht auf Platte schreiben, sondern Standard-Error über einen Webkanal, irgendwas SSH, keine Ahnung, aber ob das dann viel schneller ist. Schneller ein Rechner. Oder vielleicht dann halt doch ein anderes Tool dafür nehmen, weil S3 ist nicht ganz für alles. Oder einen Kaffee kochen, Kaffee trinken und warten, bis fertig ist. Also es bremst dann schon, wenn es viel I.O. ist. Um halt noch mehr nachher zu analysieren.
Eine letzte Frage noch. Keiner mehr? Wirklich nicht?
Also sonst gerne auch draußen oder irgendwie noch, genau. Das ist, wenn jemand was einfällt. Oder wenn es bessere Tools gibt, die ich noch nicht kenne. Also das ist, so alle paar Jahre lerne ich auch mal ein neues Tool, aber so mit S3S und AWK kann man fast alles machen, was man in der Charge so braucht.
Dann vielen Dank nochmal für die Einblicke, Harald. Und der Preis für den am meisten überzogensten Vortrag könnte an dich gehen.